Episode 352 Lean und Controlling auf gemeinsamen Wegen.
Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Professor Süska bei mir wieder im Podcastgespräch. Wir haben schon mehrere Episoden zusammen gemacht. Er ist Professor für Produktionsmanagement. Hallo, Herr Süska.
Hallo, Herr Müller.
Ja, schön, dass es heute klappt. Ich habe schon eben ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal den Zuhörern, die unsere früheren Episoden nicht gehört haben, noch ein paar Sätzen vor.
Ja, sehr gerne. Beruflich bin ich von Hause aus Maschinenbauingenieur, habe in Aachen studiert, dort auch promoviert und mich recht frühzeitig auf das Thema Produktionsmanagement konzentriert. War einige Jahre in der Industrie bei der Robert Bosch GmbH, habe mich dann selbstständig gemacht als Berater und dann eine kurze Zeit später habe ich einen Ruf an die Hochschule Niederrhein bekommen in Mönchengladbach, wo ich dann halt das Thema Produktionsmanagement vertrete und mit meinen Studenten und mit meinen Kooperationspartnern mich damit beschäftige. Und ich versuche, die Faszination von Produktion mit diesen Personen zu teilen.
Gut, jetzt habe ich kürzlich von Ihnen eine spannende Grafik gesehen in einem LinkedIn-Post, wo Sie unterschiedliche Wege dargestellt haben. Und jetzt haben natürlich vermutlich die allermeisten der Zuhörer nicht dieses Bild vom geistigen Auge, das ich da gesehen hatte, das Sie gemalt, gezeichnet hatten. Und deshalb die Frage, was steckt hinter diesen beiden Wegen? Ich denke, da müssen wir jetzt ein bisschen ausformulieren, das, was wir da beide gesehen haben, was Sie im Kopf hatten, aber was natürlich jetzt die Zuhörer auf dem Audiokanal nicht sehen können.
Auslöser für das Bild, was ich gleich versuche zu beschreiben, ist halt meine Beobachtung, dass Lean Manager und der klassische Controller, also die es in dieser Reihenform gar nicht gibt, aber die ich hier als Person mal gegenüberstellen möchte, unterschiedliche Messgrößen haben für das, was Erfolg ist und damit auch unterschiedliche Wege einschlagen. Und in diesem Bild, ich versuche es mal zu beschreiben, haben wir zwei Berge, die erklommen werden. Und zunächst gehen beide den gleichen Weg und diese Wege trennen sich dran, weil nämlich der Controller als Repräsentant für den strengen kaufmännischen Weg immer nur den Weg geht, der nach oben führt, und zwar direkt nach oben führt. Und in diesem Bild ist halt der Anstieg, der Gewinn von Höhenmetern gleichzusetzen mit wirtschaftlichem Erfolg. Also es ist nicht unvernünftig, immer den Weg zu gehen, der nach oben führt und nicht zur Seite oder gar ins Tal zurück. Und auf diesem Bild sehen wir dann den Abschluss dieses Weges, den der Controller zurücklegt, nämlich auf einem Hügel auf der Spitze. Und es geht nicht mehr weiter nach oben. Jede weitere Bewegung wäre dann halt ein Weg nach unten. Das heißt also, man hat das Optimum erreicht und kann den Zustand jetzt einfrieren. Auf der anderen Seite in dem Bild gibt es einen weiteren Berg, der viel höher ist als der Berg, den der Controller erklommen hat. Diese Bergspitze ist etwas schwieriger zu erreichen. Der Weg ist länger und er führt auch durch Senken. Also man macht, wenn man dieses Bild überträgt, jetzt keine Gewinne durch irgendeine Maßnahme, Produktivitätssteigerung oder so etwas, sondern man verschlechtert die Situation temporär, um dann aber letztlich doch mehr Höhenmeter zurückzulegen als der klassisch kaufmännische Weg, den der Controller zurückgelegt hat. Und dann verblüfft es Controller teilweise, dass man abweichend von der reinen Lehre des sich permanent Rechnens von Dingen der Weg als erfolgreicher herausgestellt hat, weil dieser Lean-Weg nachher zu noch besserer Performance führt als der klassische kaufmännische Weg. Und das habe ich versucht, in diesem Bild gegenüberzustellen.
Ja, mir ging jetzt gerade noch ein ganz schräges Bild durch den Kopf. Sehr überspitzt ausgedrückt könnte man vielleicht sogar fast annehmen, dass die zwei in unterschiedlichen Welten leben, oder?
Ach, sie verfolgen ja das gleiche Ziel. Sie möchten die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen verbessern. Die Frage ist, was machen wir damit? Also der klassische kaufmännische Weg, und ich gebe das mal grob verkürzend wieder, freut sich ja über oder da freut man sich über mehr Gewinn und höhere Erträge, während das, was wir mit Lean Production, Lean Management, Operational Excellence oder so etwas machen, also gerade der Teil, der in der Toyota-Philosophie wurzelt, ist das Erzielen von Gewinnen, von das Realisieren von Produktivitätssteigerungen ja nur Mittel zum Zweck, um Ressourcen zu gewinnen, um Kunden zu begeistern, um Menschen zu entwickeln, was letztlich viel erfolgreicher ist, als wenn man Gewinne sofort abschöpfen würde und irgendwohin verteilt. Also sie haben schon das gleiche Ziel. Sie wollen ein tolles Unternehmen haben und dazu beitragen, dass das Unternehmen toll wird. Aber dieser mittel- oder langfristige Zweck der Verbesserung ist schon unterschiedlich.
Ja, ich glaube, was man sicher nicht machen soll, und das habe ich bei Ihnen an keiner Stelle rausgelesen oder rausgehört, dem Controller jetzt eine positive Absicht abzusprechen. Sondern er hat halt eine gewisse, nennen wir es mal, Sozialisation mitgemacht, zum Beispiel während seinem Studium, wo er im Grunde aus diesem, ja, nennen wir es mal, Weltbild gar nicht rauskommt, sondern er ein Stück weit, glaube ich, fast schon da drin gefangen ist, oder?
Ja, ich meine, wenn wir schon so urteilen über den Controller als armes Opfer der Umstände, dann könnte er den Spieß umdrehen und sagen, ihr Lead Manager seid auch Opfer der Umstände und könnt aus eurer Rolle gar nicht raus. Ich erlebe dann, ich will nicht sagen Konflikte, aber ein sich gegenseitig nicht verstehen. Ja. Spitz könnte man sagen, dass der Lean Manager den Controller für eine pfennigfuchsende Spaßbremse hält und der Controller den Lean Manager für einen schwärmerischen Geldverschwender. Ja. Tatsache ist, die brauchen sich beide. Der Lean Manager wird nicht erfolgreich sein, wenn er nicht versteht, wie diese Erfolge sich in einer Gewinn- und Verlustrechnung in einer Bilanz niederschlagen. Er kann nur erfolgreich sein, wenn er versteht, wie bestimmte Dinge halt gerechnet, vorkalkuliert, nachkalkuliert werden, welchen Stellenwert Bestände haben für das klassische Controlling etc. Und der Controller wiederum muss verstehen, dass sich bestimmte Dinge nicht nur nicht rechnen lassen, sondern dass man teilweise auch einen Schritt zurückgehen muss, um nachher zwei Schritte nach vorne zu machen. Ich wünsche mir einen Austausch zwischen den beiden, dass jeder die Sprache und die Denkweise des anderen versteht. Und dann können solche Transformationen erfolgreich sein. Weil sie scheitern nicht selten in einer ersten Phase, wo zwar das Unternehmen sagt, ja, wir machen das jetzt mal. Und spätestens im Jahr 2 wird die kaufmännische Leitung unruhig und sagt, ja, wo sind denn jetzt hier die Ergebnisse? Jetzt haben wir hier schon einen Betrag reingesteckt in eigene Aufwendungen, in externe Schulung und Beratung. Jetzt möchte ich aber mal einen Return sehen. Und der wird sich in der Zeit in der Regel gar nicht einstellen. Und die Frage ist dann auch gar nicht von so großer Bedeutung, wenn man weiß, dass dieser Weg gewunden ist und dass es Rückschläge geben wird und dass es hier um eine Sache geht, die man eher in Jahren und Jahrzehnten rechnet, als in etwas, was sich im nächsten Geschäftsjahr rechnen soll. Wobei, wie gesagt, der Lean-Weg führt nachher sogar auf ein höheres Level. Und das würde sich dann halt auch auf dem Monitor des Controllers niederschlagen. Aber für den Controller verblüffend ist, dass man eigentlich unvernünftige Dinge macht, um dahin zu kommen. Und da müssen sich beide austauschen.
Ja, und ich glaube, ein Teil des Problems geht mir so gerade durch den Kopf, ist eben auch, nennen wir es mal, unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, die auf den ersten Blick aber dann doch gleich sind, weil wir messen halt das, was unterm Strich steht. Also sprich, wir messen Geld und trotzdem ist irgendwie ein anderer Maßstab, habe ich so das Gefühl.
Ja, aus Zeit wird Geld, da ist man ganz nah beieinander. Dinge werden dann halt monetär bewertet. Aber an der Stelle sehe ich in der Praxis dann halt auch große Unterschiede. Völlig nachvollziehbar ist dann aus dem Bereich des, aus der Sicht des kaufmännischen Bereiches, zu sagen, okay, jetzt habt ihr tolle Maßnahmen gemacht und ihr habt Fläche reduziert und Arbeitsaufwand reduziert. Aber das sehe ich nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann rechnet der Lean-Manager gegen und sagt, ja, wir haben doch jetzt 200 Quadratmeter freigespielt und wir haben eine kalkulatorische Miete von, was weiß ich, 10 Euro pro Quadratmeter, das bringt doch im Jahr so und so viel. Und der Controller sagt, nein, das bringt es eben nicht, weil die Fläche haben wir ja. Mhm. Das sind kalkulatorische Einsparungen. Das ist Einsparung auf dem Papier. Oder mir sagte jemand mal, das ist ein Holzdollar. Damit kann ich nicht anfangen. Und auch mit den 500 Arbeitsstunden, die wir irgendwo gespart haben, durch kürzere Wege etc., das schlägt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung jetzt noch nicht nieder. Also wenn es dabei bleibt, hatten wir Aufwand, aber kein sichtbares Ergebnis. Denn der Aufwand ist sichtbar. Also wie gesagt, ich habe gerade berichtet von externer Unterstützung, die man hat. Das ist ausgabenwirksam, das ist ergebniswirksam. Da sehe ich sofort, das hat gekostet, aber ich sehe nicht, dass es etwas gebracht hat. Also ich sehe es auf dem Shopfloor, ich sehe, da hat sich was verändert, aber ich sehe es halt nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und das irritiert dann halt den Lean-Manager, weil er doch tatsächlich Dinge eingespart hat. Und an der Ecke möchte ich halt helfen und sagen, lernen wir doch einmal zu verstehen, was ergebniswirksam sich beim Controller niederschlägt und arbeiten in diese Richtung. Also, ich würde es gerne ergänzen, aus diesen 200 Quadratmetern, die man eingespart hat, kann zusätzlich der Verzicht auf ein, ich hatte das Thema gestern gehabt, ein extern angemietetes Zelt sein, in dem man Dinge unterbringt, weil die Fertigungsfläche aus allen Nähten platzt. Und das versteht der Controller wieder. So, hey, wir haben dann vermiedene Sachkosten, Dienstleistungskosten oder wir können eine Investition für eine neue Halle um 4 Jahre schieben. Das merke ich sofort. Und wie gesagt, da würde ich gerne Lean-Managern helfen, zu verstehen, wie das Controlling tickt. Ich habe es auch lernen müssen. Ich bin ja auch am Anfang meiner Zeit, als ich Unternehmen in der Richtung beraten habe, genau dort auch aufgelaufen, abgeprallt und wusste dann nicht mehr weiter. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und mich in die Rolle des kaufmännischen Bereiches versetzt und mir die Frage beantwortet, was sieht man denn dort und was nicht?
Ja, das geht auch so ein bisschen in die Frage, die ich als nächstes anhängen möchte, so ein bisschen nach den Ursachen. Im guten Lean-Sinn, um es mal so zu nennen. Warum gibt's denn diesen Kostenweg? Warum? Ja, wahrscheinlich ist es andererseits postmortale Klugscheißerei oder sowas, wo wir da unter Umständen enden, weil wir die Vergangenheit ja nicht ändern können. Und trotzdem, glaube ich, trägt's ein Stück weit, habe ich das Gefühl, bewegen wir uns klar auf der Gefühlsebene, ein bisschen zum Verständnis auch der anderen Seite bei.
Ja, jetzt springe ich mal ein Stück weit zurück. Kann nur appellieren, dass die Zuhörer dieses Podcasts trotzdem bei der Stange bleiben. 30, 35 Jahre nämlich, als das Thema Lean in Nordamerika und in Europa bekannt wurde. Die Situation war die, dass viele europäische Produzenten gerade in der Automobilindustrie Kostendruck spürten, und zwar aufgrund der zunehmenden Varianz. Und sie haben alles Mögliche versucht, Vollautomation, Computer Integrated Manufacturing und Roboterisierung, und man kam aber sehr schnell ans Ende. Und dann kam halt die Nachricht, dass da in Japan, speziell bei Toyota, ein ganz tolles Instrument oder eine Philosophie, damals hat man es auch als Werkzeugkasten verstanden, entstanden ist und auch befeuert durch diese Studie von Womack und Jones, die Automobilwerke miteinander verglichen haben, hatte man in Europa die Message gehört, die Japaner sind effizienter. Okay, was hört jetzt eine Unternehmensleitung wenn man ihnen den Begriff effizient nennt. Mhm. Und die kommen mit weniger Kosten aus. Das Lean Thinking, Lean Management in Japan, nennt man es ja so nicht, viel, viel mehr ist. Verantwortung für die Menschen, Verantwortung für die gesamte Gesellschaft, Kunden begeistern und verwöhnen. Und die Effizienzsteigerung hierfür nur Mittel zum Zweck ist, hat man nicht verstanden. Es gibt ja dann verschiedene Zusammenstellungen des Toyota-Produktionssystems von diversen Autoren, die sagen, das sind 4 Säulen, 14 Säulen, 18 Säulen. Übereinstimmend ist, dass man hierzulande und in Nordamerika die Säulen jenseits der Effizienzsteigerung einfach ignoriert hat. Mhm. Lasst uns doch erstmal Kosten sparen, der Rest kommt dann. Ich warte auf den Rest heute noch bei den meisten Unternehmen. Also wurde dann halt zum Bedauern von vielen, und da schließe ich mich ein, diese Lean-Philosophie als ein Instrument der Kostensenkung, entschuldigen Sie bitte diesen drastischen Begriff, missbraucht. Und das sitzt immer noch drin. Wir machen Lean, um Kosten zu sparen. Und dann ist natürlich kein Wunder, dass Lean-Transformationen behandelt werden vom kaufmännischen Bereich wie eine Investition, die einen ROI haben muss. Es wurzelt da drin. Muda Muramuri, diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, bitte ich um Nachsicht. Das ist sehr, sehr schnell gegoogelt. Verschwendungsreduktion und Unausgeglichenheit vermeiden und Überanstrengung von Menschen und Maschinen. Die Verschwendungsreduktion wurde sehr schnell aufgegriffen, weil die Kausalkette ist klar. Reduziere ich Verschwendung, reduziere ich Personalaufwand, reduziere ich die Kosten, steigt der Gewinn. Super. Alle anderen Dinge für ausgeglichene Prozesse zu sorgen, Überanstrengung zu vermeiden, wurde so als nice to have abgetan und ein bisschen Sozialromantik und ja, darum könnte man sich irgendwann mal kümmern. Man hat nicht verstanden, dass diese drei Dinge zusammenhängen, dass man sogar, wenn man auf Ausgeglichenheit pocht und dafür sorgt und für Vermeidung von Überanstrengung von Menschen und Maschinen, dass dann die Verschwendungsreduktion quasi Abfallprodukt ist. Man hat es nicht verstanden, man fokussiert einseitig auf Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse. Und das ist eine Hypothek, die Lean Thinking, Lean Management bis heute zu tragen hat.
Ja, und weil man es halt die beiden Dinge so schlecht messen kann, im klassischen Sinne, an so einen Maßstab anlegen, das ist so meine Interpretation. Und wo Sie jetzt gerade erzählt haben, das Zweite, was ich in dem Kontext immer sage, ich nenne es jetzt weniger Kostenreduktionsmaßnahme, sondern ganz oft, weil das sind die Dinge, die mir begegnen, im Grunde war es eine große, vielleicht nicht mit dem Ziel, aber im Grunde war es eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Und das ist für mich so dieser zweite, sehr negativ konnotierte Anteil bei anderen beteiligten Betroffenen. Selbst wenn die das in den 80ern und 90ern so nie erlebt haben. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die dann da ganz tief eingesackt ist.
Ja, das war hochwillkommen und das tut in der Seele weh, dass man halt die einige der Instrumente verwendet hat, um genau dies zu betreiben. Aber möglicherweise haben Sie das auch in ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmen gespürt. Die Frage hat sich dann irgendwann nicht mehr gestellt, weil es ging nur darum, das Wachstum zu bewältigen mit einem Team, einer Belegschaft, die nicht so stark wachsen kann wie die Auftragseingänge. Und man war immer froh, Produktivitätssteigerung erzielt zu haben. Also von daher, das habe ich selber auch gemerkt, dann gab es halt nicht mehr die Erklärung und die Rechtfertigung, was ist denn jetzt mit den Menschen, wenn das hier alles effizienter wird, sondern die Frage hat sich gar nicht gestellt. Das scheint sich jetzt wieder ein bisschen zu wandeln, weil die Zeiten im Augenblick ein bisschen rau sind. Und es kann dann natürlich wieder dazu führen, dass man sagt, hurra, wir nutzen den produktivitätssteigernden Teil von Lean Production, um Kosten abzubauen und Personal abzubauen. Ich fände es furchtbar, wenn man das machen würde.
Ja, und andererseits, und da greife ich mal noch ein anderes, aber das wäre wahrscheinlich Material für eine eigene Episode, wo ich bei Ihnen als an Aussagen auch immer wahrnehme, wenn so dieses weitere aktuelle Schlagwort Fachkräftemangel durch die Landschaft wabert, um es mal so auszudrücken. Und auch da ja dann Lösungen, die durchaus diesen Dingen, wie wir es jetzt gerade angefangen haben zu diskutieren, auch da so ein zweiter Weg irgendwie existiert. Ja, da muss man halt mehr arbeiten, länger arbeiten, um den Fachkräftemangel an bestimmten Stellen zu kompensieren, wo ja Lean eigentlich auch einen völlig anderen Ansatz bietet.
Ja, und ich müsste eigentlich ärgerlich sein auf all diejenigen, die genau dies getan haben, Personal reduziert haben und das benutzt haben, um einen Stellenabbau vorzunehmen. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass dieses Thema verbrannt ist. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie, das findet man recht häufig, nicht für verbesserte Prozesse gesorgt haben, sondern Potenzial gesehen haben. Und dieses Potenzial war dann Maßstab für Personalreduktionen. Dass die Prozesse nicht besser geworden sind, ist natürlich die Arbeitsbelastung der Einzelnen gestiegen. Also jetzt, wo ich das ausspreche, fällt mir das Gesundheitswesen ein. Es wird gekürzt und Potenzial mag man dann halt auch mit Verschwendungs- und Prozessanalysen, mit Wertströmen gefunden zu haben, aber dann wird nur gekürzt, aber nicht verbessert. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass Menschen im übertragenen Sinn schreiend weglaufen, wenn man ihnen sagt, wir haben da ein Instrument, um die Produktivität zu steigern, weil sie es empfunden haben als Druck erhöhen.
Ja. Klassisches halt schneller rudern, statt drüber nachzudenken, wie kriege ich das Ruderblatt möglichst optimal ins Wasser.
Genau, genau. Und die Mühe macht man sich, ich will nicht sagen häufig nicht, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber an der Stelle, wo diese tollen Instrumente von Lean Management dazu benutzt werden, um nur Ressourcen zu kürzen und ansonsten nichts zu tun, sage ich, da bin ich draußen, da mache ich nicht mit. Und um auf die Ausgangssituation nochmal zurückzukommen, es kann natürlich sein, dass vor dem Hintergrund dieser Historie manch ein kaufmännischer Bereich genau das im Hinterkopf hat. Hey, lass uns doch machen, Potenziale ermitteln und dann Zöpfe abschneiden. Und wir würden als Lean-Manager sagen, bringt mal die Prozesse in Ordnung, entwickelt eure Menschen und alles andere kommt dann von alleine.
Gut, jetzt geht mir natürlich in so einem Kontext auch immer die Frage durch den Kopf, wie kann ich den, nennen wir es mal, den armen Lean-Managern helfen, dass sie ein Stück weit, und das klang für mich bei diesem Bild, das Sie da, und den Texten, die Sie da formuliert haben, ging es Ihnen, glaube ich, zumindest habe ich so wahrgenommen, auch darum, den Lean-Menschen irgendwas an die Hand zu geben, um den anderen bewusst zu machen, dass ihr Weg, der manchmal halt auch ein kleiner Umweg ist oder mal wieder ein paar Schritte zurück ins Tal und um dann mit einem besseren Anlauf vielleicht den nächsten Hügel zu nehmen. Wie kann man denen helfen, damit sie da nicht sprichwörtlich gegen die Wand laufen?
Also zunächst einmal die Basis ist ein solides Wissen des Kaufmännischen, sofern es wichtig ist, Investitionsrechnung beispielsweise für Dinge, die man anschaffen möchte, Bestandskosten, also wie wird das im Controlling, im kaufmännischen Bereich allgemein gesehen, so dass man erstmal die Sprache, das ist wie ein Sprachkurs, dass ich erstmal die Sprache des Kaufmannes verstehe. Und das ist so die erste Stufe. Und die zweite Stufe, wo ich gerne helfe, ist dann zu sagen, so, und jetzt hacken wir mal gemeinsam was aus. Ich weiß als Lean Manager nun, wie gedacht und wie gerechnet wird. Und jetzt fange ich mal an, mit meinem Controller zusammen etwas zu entwickeln. Ein Beispiel. Ich nehme an, Sie machen das so ähnlich wie ich. Wenn ich durch die Betriebe gehe, dann habe ich meine Wertschöpfungs- und Verschwendungsbrille auf und ich versuche dann halt auch Ressourcen zu klassifizieren. Also welcher Teil der menschlichen Arbeit dient der Wertschöpfung, welcher nicht. Flächen hatten wir eben gerade angesprochen. Und ich schaue mir auch das Inventar an und ich sehe eine Drehbank, ich sehe ein Paternoster für Material, ich sehe Transportmittel und dann klassifiziere ich und sage, okay, wir haben hier Betriebsmittel, die dienen der Wertschöpfung. Und dann gibt es welche, die dienen Umgehen mit Verschwendung, wie zum Beispiel dem Paternoster oder einem Pufferlager in der Produktion, um Überproduktion, Ausschuss oder so etwas temporär zwischenzulagern. Warum, habe ich mich gefragt, ist das in der Regel so, dass in den Unternehmen alles, wenn man so etwas neu anschaffen wollte, die gleiche Amortisationszeit hat? Ja, weil bei uns Betriebsmittel in der Produktion halt eine bestimmte Amortisationszeit haben. Mhm. Okay, lieber Controller, und so würde ich gerne auch die Lean-Manager befähigen, machen wir nochmal Folgendes. Was hältst du von der Idee, dass wir diese Amortisationszeiten staffeln? Es spricht nichts dagegen, dass es internes Rechnungswesen, interne Amortisationsrechnung, es gibt kein Gesetz für Rechnungslegung, Bilanzierung etc., was uns das verbietet. Und zwar ist mein Vorschlag, Maßnahmen, die uns helfen, den Lean-Weg zu gehen, Redundanzen schaffen oder Rüstzeiten verkürzen, Werkzeugwechselsystem, die haben, um eine Größenordnung mal zu nennen, 10 Jahre Zeit, sich zu rechnen. Aggregate, Betriebsmittel, die wir anschaffen, die wir als Folge von Verschwendung haben, also ein Nacharbeitsplatz oder besagtes Pufferlager in der Produktion. 1 Jahr. So, dann werden dann viele sagen, womit 1 Jahr, dieses Pufferlager wird sich in einem Jahr ja niemals rechnen, das kriege ich nicht hin. Mhm. Dann schaffen wir es halt nicht an. Aber wenn du zum Beispiel die Werkzeugwechselsystem einbaust, das hat 10 Jahre Zeit, sich zu rechnen. Ahnen wir, in welche Richtung das geht? Wir promoten damit Lean-konforme Investitionen und wir machen den Lean-nicht-konformen Investitionen das Leben schwer. Das ist etwas, was auf Augenhöhe der Lean-Manager und der Controller gemeinsam, ich sage das gerade, aushacken können. Das ist nichts Illegales, das ist ein guter Weg, dann halt auch Investitionen zu kanalisieren.
Ja, und ich glaube, das höre ich jetzt so raus. Die Herausforderung am Anfang ist vielleicht halt, dass ich, gerade wenn man zum Beispiel über so Dinge wie Wissensaufbau, Kompetenzaufbau im Lean-Kontext reden, dass man das ja eben vermeintlich sofort abschreibt, weil es halt nicht was Physisches ist, weil es auch, ohne jetzt da irgendwie einen schwarzen Peter weiterschieben zu wollen, halt es vom Steuerrecht her anders gesehen wird, aber man, glaube ich, ein Stück weit nicht drumherum kommt, es, wie Sie es angedeutet haben, intern halt doch über einen längeren Zeitraum abzuschreiben.
Ja, ich sprach von Amortisationszeiten, also die Zeit, die wir unserer Investition zugestehen, ihr Geld wieder eingespielt zu haben. Und natürlich lässt sich das auch über Abschreibungen darstellen, selbstverständlich. Intern können wir Abschreibungen definieren, wie wir wollen. Das muss der Lean-Manager aber wissen, dass das geht, dass er auf Augenhöhe mit dem Controller über so etwas diskutieren kann. Und der Controller muss wissen, warum es denn so wichtig ist, Verschwendung zu vermeiden und Flexibilität zu erhöhen. Dann kann er sagen, ja, da habe ich Ideen. Natürlich können wir hier so eine gestaffelte Amortisationszeiten oder Abschreibungen haben, selbstverständlich. Lass uns mal zusammensitzen, wir bauen da gemeinsam etwas auf. Oder ein anderes Beispiel, was ich dann halt auch in Seminaren beispielsweise vermittle, ist Gemeinkosten auf Bestände. Ist jetzt hier nicht eine Nummer, mit der man Publikum ins Theater lockt, aber wir haben Gemeinkosten auf Bestände, das sind die Kosten für Beschaffung, Lagerhaltung, was auch immer, da packen wir 10% auf die Bestände oben drauf, um mal eine Größenordnung zu nennen, aber auf jeden Bestand. So, und jetzt kommen wir als Prozessmanager und sagen, ja, Moment mal, wir haben hier Material, was einzeln angefragt werden muss, das muss bestellt werden, das muss Wareneingangs geprüft werden, dann wird es zwischengelagert und in die Produktion transportiert etc. Da haben wir doch einen viel größeren administrativen Aufwand als bei Materialien, die wir beispielsweise per Lieferantenkanban ins Haus kriegen. Das kann man natürlich über Swimlane-Diagramme oder über Prozessanalysen feststellen und sagen, ja, der Aufwand ist dreimal so groß. Warum stecken dann in beiden Artikeln jeweils 10% Gemeinkosten? Ich habe Modellrechnungen, wo wir sagen können, okay, dann lass uns das doch mal verteilen. Der Aufwendige kriegt auch mehr Gemeinkosten und der weniger Aufwendige kriegt weniger Gemeinkosten, im Idealfall sogar gar keine, wenn man mal jetzt von Inventur und von solchen Dingen absieht. Was hat das zur Folge, dass plötzlich, wenn Sie die aufwendig ins Haus geholten Materialien verwenden für Ihre Produkte, diese dann kalkulatorisch teurer werden? Dann kriegt eine Produktionsleitung zu hören, dass es 2% teurer geworden ist und die sagen, was wollen die von mir? Wir produzieren genauso effizient wie im letzten Jahr. Wieso bin ich jetzt 2% teurer geworden? Ja, weil die Gemeinkosten auf deine Bestände gestiegen sind. Und dann wird er sagen, wem habe ich denn das zu verdanken? Ja, Einkauf, Logistik etc. Dann erzeugt, ich will nicht sagen Druck, sondern Thermik. Dann sagt die Produktionsleitung, ich bestehe darauf, dass auch die Teile, die bei uns verarbeitet werden, einfach angeliefert werden. Okay, damit ich dann nicht mit so hohen Gemeinkosten für einen Großteil meiner Materialien bestraft werde. Man sieht dann halt sofort, dass es sich lohnt, Lean-Maßnahmen zu ergreifen, weil es sich dann halt auch in der Vor- und in der Nachkalkulation von Produkten niederschlägt. Damit ich habe gerade das Wort Thermik genutzt, diesen fast schon Selbstläufer. Man hat ein Interesse daran, diese Dinge zu tun, weil sie auch in einem Betriebsabrechnungsbogen, in der Gewinn- und Verlustrechnung, in Soll-Ist-Kostenvergleichen auch auf Kostenstellenebene sofort zu sehen sind. Und da arbeiten halt der Lean-Manager und der Controller Hand in Hand. Die verstehen beide, wie der andere tickt und überlegen sich gemeinsam etwas, wie wir dann halt auch durch solche Dinge halt unterstützen können. Das sind zwei Beispiele dafür, wie Lean Manager und Controller basierend auf einem gegenseitigen Verständnis gemeinsam Dinge aushecken, planen können, die dann nachher im Tagesgeschäft zum Selbstläufer werden. Man wird dann die richtigen Lean-konformen Entscheidungen treffen.
Ja, jetzt geht mir noch die Frage durch den Kopf, oder die Annahme durch den Kopf, vielleicht die provozierende Annahme, passiert es von alleine oder muss ich da halt doch auf eine gewisse Art und Weise eine, nennen wir es mal, externe Energie zufügen, schlichtweg damit die zwei einfach zusammen mal an den Tisch sitzen? Und über was reden sie dann, wenn sie vielleicht eben die von Ihnen erwähnte Sprache des anderen noch nicht verstehen?
Auf die Frage, braucht externe Energie? Ganz klar, ja. Ich kenne kein Unternehmen, wo diese Gespräche von alleine stattgefunden haben. Im Gegenteil, man versteht sich nicht, hat vielleicht schlechte Laune, wenn man an den jeweils anderen denkt. Dabei, ich hatte es eingangs erwähnt, brauchen die sich gegenseitig und sind eigentlich ein ziemlich gutes Gespann. Aber dieses Heranführen an die beiden braucht externe Unterstützung, nicht nur was Know-how angeht, sondern halt auch in Vereinbarungen, Prozessen, Routinen im Tagesgeschäft, wo dann halt bei Budgetierungen, bei Planungen, beim wöchentlichen oder monatlichen Soll-Ist-Kostenvergleich, die zusammensitzen und beide gemeinsam wissen, in welche Richtung es gehen soll. Das ist kein Selbstläufer, das muss von außen angestoßen werden.
Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich gerne aus einem, ja, nennen wir es mal, kleinen Werbeblock einfügen möchte, weil Sie da ja durchaus eben eine gewisse Form von externer Energie zur Verfügung stellen, die natürlich dann jemand auch in Anspruch nehmen muss.
Ja, und zwar auf zwei Ebenen. Es gibt Seminare zu diesem Thema, die man buchen kann. Das sind die üblichen offenen Seminare mit Teilnehmern aus verschiedenen Unternehmen. Die haben den Vorteil, dass man sich dann halt auch gegenseitig befruchten kann und die Perspektive breiter oder anders wird, hat den Nachteil, dass man selten auf den individuellen Fall eingehen kann. Was ich mindestens ebenso lieb mache, ist halt so etwas in Unternehmen zu machen, vor dem Hintergrund der ganz konkreten Situation mit allen Beteiligten, und da verschmilzt halt Wissensvermittlung mit konkreter Umsetzung und Verbesserung. Und ja, das sind zwei Wege, die möglich sind.
Genau, und von dem mindestens dem einen Weg werde ich auch was in die Notizen reinnehmen. Da habe ich eben vor meinem geistigen Auge die Lean-Events auf der Lean-Base zu genau dem Thema. Und ich glaube eben, ein durchaus spannender Effekt, Sie haben es gerade so gegenseitiges Befruchten, aber auch dieses, ich bin nicht allein mit dem Problem auf der Welt, glaube ich, da nicht zu unterschätzen ist.
Ja, und wegkommen von dem Wunsch, den jeweils anderen würde es gar nicht geben, dann wird das eigene Leben leichter. Nein, die beiden haben noch gar nicht richtig erkannt, wie sehr sie sich beide brauchen. Und wenn die zusammenarbeiten, dass es in Unternehmen einen richtigen Schub in Lean geht und gleichzeitig und frühzeitig zu erkennen in eine verbesserte Wirtschaftlichkeit.
Ja, und eben verborgene Hürden überwinden, wo wir jetzt, glaube ich, einen kleinen Teil adressiert haben, aktiv adressiert haben, was aber in meiner Wahrnehmung so im klassischen Tagesgeschäft eben irgendwie viel zu kurz kommt und sich die Dinge deshalb im Grunde nicht weiterentwickeln.
Ja, das ist richtig, aber das muss halt nicht sein, und ich hoffe, ich habe da ein paar Impulse geben können.
Ja. Prima. Und deshalb danke ich Ihnen an der Stelle auch für die Zeit, für eben diese Impulse, und hoffe, dass die bei den Zuhörern auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Ja, ich danke Ihnen, dass ich wieder mal bei Ihnen zu Gast sein durfte.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Süska zum Thema Lean und Controlling auf gemeinsamen Wegen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 352. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.